mutige Projekte, inspirierende Menschen, wichtige Themen, echte, ungeschnittene Gespräche, diskutabel, Gespräche aus der Bildungsbehörde, der Podcast für die politische Bildung.
Herzlich willkommen, eine neue Folge, eine 53. Folge Diskutabel, Gespräche aus der Bildungsbehörde. Und es ist wie alle Folgen eine besondere Folge, denn wir haben eine unfassbare Gästin eingeladen und haben dafür zwei alten weißen Männern abgesagt. Also Sascha Lobo und Markus Beckedahl kommen heute nicht. Beide wollten sehr gerne und wir haben gesagt, nee, also wir brauchen einfach neue Stimmen in der politischen Bildung und haben einen kommenden Superstar, eine kommende Superstarin eingeladen, die in diesem Bereich ihre Spuren hinterlassen wird. Herzlich willkommen, Lotte Herzberg.
Hallo Anselm.
Hallo Lotte. Das ist aber schön, dass du da bist, heute an diesem frühen Montagmorgen. Und wir sprechen über dich und dein Projekt oder deine Projekte und deine Themen, die für das Feld der politischen Bildung auf jeden Fall spannend sind, weil es einfach nochmal eine ganz andere Perspektive und Ansätze, weil du neue Perspektiven und Ansätze mitbringst. So, Punkt. Und wie jedem Gast stelle ich die Frage, die Einstiegsfrage, nämlich, wann hast du, Lotte, das letzte Mal etwas gelernt, wo du sagst, du hast das Gefühl gehabt, es gibt ein Vorher und ein Nachher?
Ja, ich hatte die Frage ja schon ein bisschen zur Vorbereitung mitbekommen und habe gemerkt, ich muss da ein bisschen länger drüber nachdenken, weil natürlich lerne ich irgendwie ständig neue Dinge, aber diesen Perspektivwechsel hinzulegen beim Lernen, das sind ja so eher größere Momente. Und ich glaube, ich bin gerade mittendrin in so einem Prozess, der genau auch was mit mir persönlich zu tun hat. Und zwar merke ich, dass ich selber einen ganz hohen Leistungsanspruch an mich habe, was zu verändern und genau Sachen besser zu machen. Und komme aber gerade an den Punkt zu sehen, wow, wenn ich immer nur arbeite und immer nur Projekte mache und mich auch immer nur mit den Ungerechtigkeiten der Welt beschäftige, dann zieht das ganz viel von mir und das geht auf jeden Fall langfristig oder nachhaltig nicht. Und genau, da bin ich ja gerade an dem Punkt zu schauen, wie kann ich das so gestalten, dass ich dabei selber noch Freude habe und genau, dass ich das auch lange machen kann und nicht nur für ein paar Jahre.
Und hast du Strategien, um dieser Größe deiner Aufgabe, deiner inneren Aufgabe irgendwie gerechter zu werden oder damit umgehen zu lernen? Also gibt es da was du tust? Gibt es Routinen oder Seminare oder was ist es?
Ja, ich bin, glaube ich, noch ein bisschen auf der Suche. Ich habe mir jetzt passend zum Jahreswechsel erstmal ganz hippiemäßig ein Vision Board gemacht und dieses Vision Board ist voll von schönen Dingen und gar keine politischen Dinge da drauf. Und genau, wie die Zapatistas sagen, Fragen schreiten wir voran. Genau, schaue ich jetzt, wie ich gute Routinen entwickeln kann. Und ja, ich habe so ein Ding, dass ich Hobbys nie den Raum räume, die Hobbys brauchen, um Hobbys zu sein. Also ist ja immer ganz nett, wenn man irgendwie so Spaß an irgendwas hat. Ich habe eigentlich Spaß am Töpfern und habe jetzt zum ersten Mal seit einem halben Jahr wieder getöpfert. Und versucht da irgendwie, ja, neue Routinen zu entwickeln. Aber es ist noch ganz am Anfang.
Okay. Töpfern, wo tust du das? Hast du selber so eine Töpferscheibe?
Ja, ich habe eine Töpferscheibe, die gehört aber gar nicht mir, sondern ich wohne ja in Salz der Helden. Das ist ein kleines Dorf in Niedersachsen. Und hier wohne ich nicht alleine, sondern mit so gut 15 bis 20 anderen Leuten zusammen. Seit 2 Jahren jetzt. Und unser Mittelpunkt hier ist die K20. Das ist ein selbstverwaltetes Seminar- und Projekthaus, also ein bisschen ähnlich wie das Europahaus, woher wir uns ja kennen. Mhm. Genau, ein Haus von einer Stiftung gekauft und mit der Funktion, dass hier alle Leute zusammenkommen können oder hierher kommen können, die politische Arbeit machen wollen. Genau. Das gibt es seit 2,5 Jahren, das Haus hier auf dem Land. Und darum herum haben sie jetzt alle möglichen anderen Sachen noch gebildet. Genau, verschiedene langfristige Projekte. Dann betreuen wir dieses Haus. Und genau, Leute leben hier auch einfach. Und in dem Haus, in der K20, da haben wir auch eine Töpferwerkstatt. Und da kann ich töpfern.
Okay, cool.
Lange Kurve.
Mit so Ofen und allem drum und dran?
Nee, tatsächlich nur quasi so 2 Drehscheiben und so kleineres Equipment. Und dann gibt es hier in Einbeck, also der nächsten Stadt, zu der wir auch gehören, ein Haus der Jugend, genau, das von der Stadt gefördert ist. Und mit der machen wir, also mit diesem Haus machen wir auch öfter Sachen zusammen und die haben einen Ofen und dann können wir da unsere Sachen brennen.
Ja, beim Töpfern sofort kommt natürlich irgendwie Nachricht von Sam und hast du den gesehen, den Film Nachricht von Sam?
Ja.
Mit Patrick Swayze.
Das ist jetzt noch nicht passiert, dass der Geist gekommen ist.
Und Demi Moore, genau. Ja, was töpferst du denn so? Sind das so Aschenbecher oder so richtig schöne Vasen? Oder wo geht der Trend, der Töpfertrend so hin gerade?
Ja, also mein Lernlevel ist so dazwischen gerade. Also sind nicht mehr nur die Aschenbecher, aber jetzt auch noch nicht die schönen Vasen. Genau, ich habe auch einfach gerade Freude, so dieses Handwerk zu lernen mit dem Drehen. Und ich merke, ich mache da auch Fortschritte, das macht Spaß. Und mein Ziel ist eigentlich mal unser ganzes Geschirr in der WG und auch in der K20 auszutauschen, weil wir ja eine Sammlung an absurd hässlichen Tassen haben. Und genau, das mittelfristige Ziel ist, schöne Tassen zu haben.
Salz der Helden. Es hört sich immer so ein bisschen an wie so ein Fantasiename. Also, dass es ein Dorf gibt in Deutschland, das Salz der Helden heißt, finde ich mega gut. Ich habe es meinen Töchtern erzählt, dass Salz der Helden gibt es. Und sie, krass, Salz der Helden. Ist es ein Dorf? Also, das heißt wirklich Salz der Helden oder ist es ein Kunstname?
Nee, also es ist jetzt nicht so, dass wir hier die Kommune so nennen, wir sind auch keine Kommune, sondern genau, der Ort heißt wirklich so, Einbeck Salz der Helden. Der heißt so, weil es hier Salz im Boden gibt, also hier gab es auch früher eine Saline und es gibt die Heldenburg. Die heißt, also manche sagen, sie heißt so, weil die Leute, die hier gelebt haben, wie Helden waren oder Helden mit Nachnamen hießen oder so. Aber so der nüchternere Blick darauf ist, dass es von Halde kommt. Und zwar ist die Burg quasi an so einem Steinbruch oder an so einem natürlichen Bruch auf dem kleinen Berg, auf dem sie steht. Und genau, dass es eben die Saline ist, die an der Haldenburg ist. Mhm. Und deswegen heißt es Salz der Helden. Aber es eignet sich natürlich hervorragend, um hier Utopisches umzusetzen und zu erreichen.
Mhm. Wo wir von Helden sprechen und von Routinen oder Seminaren, ich glaube, ich habe das irgendwie schon mal in diesem Podcast wahrscheinlich auch platziert, für nachhaltige, kraftschöpfende Veranstaltungen. Ein kleiner heißer Tipp von mir, den auch Lisa, unsere Kollegin, mittlerweile irgendwie in Anspruch genommen hat, das Seminar Heldenreise. Also wenn du da irgendwann mal die Möglichkeit zu hast, eine Heldenreise zu machen, ich glaube, das passt auch zu Vision Board, zu schauen, wo sind die eigenen Potenziale, wer bin ich, was entspricht mir, also sich selber besser kennenzulernen und so. Ich habe das vor, ich weiß nicht, 6 Jahren oder so gemacht, das Seminar, und das ist, also das wirkt bis heute nach und es ist mega krass, weil dieses ganze Storytelling, was da platziert wird, durch das man so durchläuft, ist zum einen sehr spielerisch und zum anderen einfach glaube ich auch sehr wesentlich für politische Bildungsprojekte und die Kuration von Seminaren für Jugendliche oder auch für Erwachsene. Also heißer Tipp nach Salz der Helden, die Heldenreise.
Ja, danke.
Ja, K20, du hast davon schon gesprochen, und das war auch in unserem Vorgespräch so ein bisschen der Leitfaden, dass wir gesagt haben, wir schauen mal, dass wir darüber sprechen und dann gucken, wo es uns so hinträgt. Vielleicht magst du einen ganz kurzen Abriss darüber geben, wer du bist und wie du da gelandet bist.
Ja, ich habe eigentlich mal Architektur studiert. Genau, erst in Weimar am Bauhaus. Das ist eigentlich noch sehr konventionell, aber sehr nett. Und dann wollte ich aber, weil Weimar so klein ist, woanders meinen Master machen. Und habe mir die deutschen Unis angeguckt, die haben mir nicht gefallen. Und dann habe ich angefangen, in Göteborg, also in Schweden, Architektur zu studieren. Und da muss man sich lange vorher bewerben. Und dann habe ich gesehen, da gibt es zwei Master, einmal so den konventionellen Architekturmaster und einen mit dem schönen Titel Architecture and Planning Beyond Sustainability. Mhm. Und dann dachte ich, naja, schreibst du dich mal auf die irgendwie Bewerbungsliste ein. Und dann habe ich da einen Platz bekommen und auf dem, also bei dem konventionellen Master stand ich auf der Warteliste. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann mache ich wohl was mit Nachhaltigkeit. Und hatte mich schon dafür interessiert, hatte aber ein bisschen Sorge, dass es eher so ein Greenwashing-Master ist. Ne? Mhm. Und dann war es aber ganz anders. Es war ein wirklich sehr, sehr, sehr guter Master. Sehr interdisziplinär. Wir hatten hauptsächlich Dozierende aus der Sozialwissenschaft und haben gar nicht so viel über, naja, die klassischen Themen des Architekturstudiums geredet, nämlich die Fassade, sondern mehr über, welche Rolle haben wir als Planende, als ArchitektInnen in der Gesellschaft, welchen Einfluss hat die gebaute Umwelt auf die Gesellschaft, und natürlich auch viel über ökologische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit geredet. Und genau, da bin ich sehr inspiriert rausgekommen. Dann bin ich wieder zurück nach Deutschland gezogen, nach Freiburg, habe angefangen zu arbeiten. Auch in einem total netten Architekturbüro. Ich hatte mich eigentlich eher so ein bisschen zum Spaß beworben und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht, dass ich diesen Job hatte. Und da war es auch noch total nett und sehr inspirierend und ich durfte ganz viel machen. Und ich habe aber sehr schnell, irgendwie bin ich mit der Realität konfrontiert worden, dass ich als Planende gar nicht, die richtigen Entscheidungen treffe oder die großen Entscheidungen treffe, sondern selbst wenn ich einen tollen Entwurf mache, der irgendwie ökologische Maßstäbe hat und der versucht, was besser zu machen, entscheiden am Ende die, die das Geld geben. Mhm. Und so wurden dann so ein paar der Entwürfe, an denen ich mitgearbeitet habe, sehr rigoros gestutzt. Mhm. Und nach einem halben Jahr war ich relativ desillusioniert und habe dann aber auch gesagt, so, es kann nicht sein, dass ich so inspiriert aus diesem Studium kam und nach einem halben Jahr jetzt irgendwie schon so zu den Realos wechsel. Mhm. Und habe stattdessen dann gesagt, okay, ich kündige, ich muss irgendwas anderes machen. Und habe dann auch meine eigene Wohnung gekündigt. Ich hatte echt wirklich so dieses Leben ausprobiert, was sie einem so zeigen, ne? Also so eigene kleine Wohnung in Freiburg, es ist sehr schön zu leben, genau, ein Job, die Arbeit war nett, die Kollegen waren nett, der Chef war nett, ach, ein bisschen Hobbys und so. Nee, das ist so langweilig. Nee, das kann es nicht sein. Und bin dann mit meinem damaligen Freund losgezogen, der ist Bauingenieur. Und wir haben gedacht, na gut, dann schauen wir, wie wir ökologisches Bauen irgendwie so an die Leute bringen können und Leute unterstützen können, die sich damit beschäftigen wollen, aber vielleicht denen der Titel fehlt oder so. Und genau, dann war ich auf so ein paar Öko-Baustellen über Workaway. Das war auch sehr nett. Und ich habe aber relativ schnell auch gemerkt, das ist sehr unpolitisch, weil das sind Leute, die oft, für 5 Jahre oder so einen wohldotierten Job hatten und dann gekündigt haben und dann aus der Großstadt weggezogen sind und sich irgendwo auf dem Land mal eben irgendwie so ein Gelände kaufen können und dann machen sie da jetzt Permakultur. Und das ist natürlich total nett, aber ist auch sehr privilegiert. Mhm. Und dann hat ein Freund von uns gesagt, Ende Gelände Aktion steht an, komm zurück nach Deutschland, weil wir waren in Frankreich. Und dann sind wir nach Lützerath gefahren und haben bei der Ende Gelände Aktion mitgemacht. Und von da ging es auf jeden Fall nicht mehr zurück, sondern von da bin ich dann in so diesen Kontexten geblieben, rund um Klimagerechtigkeit. Und wir haben, also mein damaliger Freund und ich, haben einen Ort gesucht, wo wir uns langfristig organisieren können und wollten uns verschiedene Orte anschauen. Und dann haben wir von der K20 gehört, dass die ganz neu ist, sind hier hingefahren und ich bin dann nicht mehr weggefahren und seitdem war geblieben.
Ah, okay. Und wie lange ist das jetzt her?
2 Jahre.
2 Jahre, das heißt, du gehörst quasi mit zu den Anfängen, AnfängerInnen.
Genau, das Haus haben 2 Leute gekauft, die schon andere Projekthäuser aufgebaut haben. Hier in der Nähe gibt es nämlich auch das Funkenhaus, also ein Haus mit ähnlichen Ideen, von dort sind sie gekommen. Und genau, gekauft wurde das von den Geldern der Stiftung Freiräume, die eben Orte finanziert, die genau, offen sind für alle und politische Arbeit unterstützen. Mhm. Und genau, vor 2,5 Jahren haben sie das hier gekauft und dann wurde es erstmal renoviert. Und dann, als ich vor 2 Jahren hergekommen bin, genau, gab es schon einen Kern von so 8 Leuten und haben auch erst quasi nur in diesem Haus gewohnt und das langsam aufgebaut. Und dann von da ist die Struktur immer weiter gewachsen.
Und was hat dich zum Bleiben bewegt? Also ich höre, du bist echt auch rumgekommen und hast irgendwie verschiedene Projekte angeschaut. Und warum dann Salz der Helden und nichts anderes? Oder warum K20 und kein anderes?
Ich glaube, ich habe hier vielleicht auch, weil ich zufällig zum richtigen Zeitpunkt hier war, eben dieses gefunden, dass hier Leute sind, die Sachen sehr ähnlich bis genauso sehen wie ich, die irgendwie diese Kombination mitbringen von irgendwie so viel Wut und Erschütterung über die Welt und gleichzeitig aber auch so ein Optimismus, jetzt was daran zu verändern und es anzugehen. Und genau, dann einen Ort zu haben, an dem alles möglich ist, alleine auch irgendwie im ländlichen Raum zu wohnen, ist so cool. Also ich komme aus dem Dorf und habe gedacht, so, ich werde auf jeden Fall niemals auf dem Dorf leben, das ist das Schlimmste, was geht. Und jetzt wohne ich auf dem Dorf und sehe, dadurch, dass hier so viel Platz ist und ja, so, also die Natur auch hier ist und so, gibt es so viel Freiraum zu gestalten, was man möchte. Also ich hätte ja niemals irgendwie in einem städtischen Kontext mal eben irgendwie, hätten wir keine Häuser kaufen können, aber hier habe ich jetzt mit 26 oder 27 den Kaufvertrag für ein Haus unterschrieben. Klingt jetzt also nach konventionellen Maßstäben, als hätte ich alles richtig gemacht. ja, nur dass das Haus nicht mir gehört, sondern dem Verein. Ja, aber so viele Sachen, das denke ich auch heute noch, deswegen bin ich auch immer noch hier, auch wenn es natürlich total anstrengend ist, sich mit 15 Leuten zu organisieren und total viel Kraft erfordert und ich unglaublich viel lerne die ganze Zeit, auch mit dieser ganzen Verantwortung hier, diese Strukturen zu gestalten. Merke ich, dass es nirgendwo einen Ort gibt, wo mehr möglich wäre. Und hier ist einfach also alles möglich. Es gibt eigentlich keine Begrenzungen. Das ist total cool.
Und was ist denn möglich? Also was tut K20 oder was tust du im K20? Sag ich das richtig, in dem K20 oder wie sagen
die K20? Also das kann ich euch auch noch sagen. Das steht für nichts Besonderes, sondern das Haus steht in der Knickstraße 20 und so nach so coolen studentischen Abkürzungen, genau, heißt die K20 deswegen, so wie sie heißt. Genau, also wir haben hier zum einen eben dieses Haus, da funktioniert, also findet auch Seminarbetrieb statt, also externe Gruppen kommen, zum Beispiel kommt nächste Woche eben so eine Ende-Gelände-Ortsgruppe oder Leute, die ein Buch schreiben über zum Klimathemen oder was wir auch viel haben, ist feministische Themen, Antirassismusarbeit. Genau, die schreiben uns an, ob sie das Haus nutzen können. Und dann genau haben wir Platz für so im Moment 14, 15 Leute. Und wir sind dabei, unseren Dachboden auszubauen. Und dann sind es vielleicht so 20 oder im Sommer auch 25 Leute.
Die als Gäste kommen können?
Genau, die als Gäste kommen können, ja. Mhm. Und genau, wir machen auch selber Workshops und Seminare in dem Haus. Das Jahr über, also gerade wo wir die Dachbaustelle ausbauen, sind auch die Baustellen an sich Seminare, also an die wir rangehen mit einem hohen emanzipatorischen Anspruch und einem feministischen Anspruch. Wie können wir zusammen irgendwie so eine große, echte Baustelle stemmen, dass alle mitmachen können, alle was lernen, alle sich wohlfühlen? Wie können wir das irgendwie besser machen, als das sonst oft passiert? Genau, also dieses Haus gibt es, dann gibt es außenrum langfristige Projekte. Wir haben zum einen ein Café hier im Bahnhofsgebäude drin, das wir genau gestalten, bespielen. Und das versuchen wir auch quasi anders zu machen als konventionelle Cafés. Also es ist vegan, es ist tauschlogikfrei, das heißt, alles ist nur auf Spendenbasis. Die Leute, die da arbeiten, machen das nur ehrenamtlich und genau, ist auch mit dem Anspruch, ein Mitmachcafé zu sein. Also immer mal wieder genau, bringen Leute einen Kuchen mit oder genau, machen selber irgendeine Kulturveranstaltung, sei es eine Lesung oder wechselnde Kunstausstellungen in dem Raum drin und so. Genau, das ist ein längeres Projekt. Wir haben eine solidarische Landwirtschaft, die wir gerade aufbauen, die hier entsteht. Genau, wir haben eine Verkehrswende-Initiative, da bin ich engagiert für Einbeck. Also Einbeck ist die nächste Kleinstadt, nur so 5 Kilometer entfernt und ist eigentlich eine sehr schöne Stadt, aber
wie
nicht
groß?
Ganz wie Niedersachsen.
Wie groß?
Ich vergesse das immer. Ich glaube, so, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich müsste es nachgucken. Das sollte ich wissen.
Naja, nee, ich frag vor allen Dingen, wenn du über so ein großes Thema oder wenn ihr so ein großes Thema wie Verkehrswende, das hört sich ja erstmal so massiv an, angeht, dann das in einem Mikrokosmos erstmal ausprobiert. Deswegen interessiert es mich einfach. Sind das irgendwie 10.000 oder sind das irgendwie 2.000 Leute? Und es gibt irgendwie 2 Straßen. Das ist ja auch ein Unterschied dann.
Auf jeden Fall. Ich google das gerade. 30.000
Einwohner. Hier googelt der Chef noch selbst.
Ja, hier googelt der Chef noch selbst. 30.000 Einwohner hat Einbeck.
Ah, okay.
Das Besondere an Einbeck ist, wir sind die größte Stadt Niedersachsens, flächenmäßig gesehen. Also das ist einfach ein total zersiedeltes Gebiet. Das gehört aber alles zu Einbeck dazu. Also ganz viele Ortschaften, die eingemeindet wurden. Was für Mobilität auf dem Land ein total spannendes Thema ist. Ne? Also was, wie können wir das organisieren? Die Leute sind natürlich im Moment der Meinung, dass man hier auf gar keinen Fall auf das Auto verzichten kann. Und ich glaube, dass es da schon Möglichkeiten gibt, es enorm runterzuschrauben. Mhm. Genau, das machen wir hier im ländlichen Raum. Genau, und von hier aus als quasi so dritter Aspekt neben dem Seminarhaus und den langfristigen Strukturen, genau, gibt es eben Leute, die hier zusammenleben, in sowas wie einer Gemeinschaft, wobei wir auf jeden Fall nach außen offen sind und genau auch versuchen, also unser Wirksamsein nach außen zu priorisieren über interne Gruppenprozesse. Genau, aber die Leute, die hier sind, sind natürlich auch alle hier, weil sie irgendwie sich gesellschaftlich engagieren und von den individuellen Leuten geht natürlich auch viel aus. Also so wie ich im Europahaus noch arbeite, machen andere Leute irgendwo Bildungsarbeit, viel so Wildnispädagogik oder Theaterpädagogik. Genau, Leute sind in der Klimagerechtigkeitsbewegung engagiert, in feministischen Kollektiven, in genau Antirassismusarbeit, in verschiedenen Projekten.
Okay, und eure Zielgruppen sind dann in der Hauptsache auch Menschen, die irgendwie im Bereich Aktivismus unterwegs sind? Oder sind das dann auch, weiß nicht, Schulklassen oder Jugendzentren oder so, die zu euch kommen? Wer kommt da?
Genau, das Haus nutzen tun schon hauptsächlich Leute mit einem eigenen irgendwie transformatorischen politischen Anspruch. Über so das Engagement von Leuten, die hier langfristig sind, kommen auch mal FSJ-Gruppen oder FÖJ-Gruppen für einen Tag oder zwei, machen hier irgendeinen Workshop, den wir auch teilweise dann mit organisieren, als quasi lebender Beweis, wie Sachen anders laufen könnten. Mhm. Genau, aber sonst nutzen das Haus bisher Leute, genau, die selber schon irgendwie politisch arbeiten, aber durch die Projekte, die wir außenrum machen und unser persönliches Engagement, versuchen wir natürlich auch andere Leute zu erreichen. Ne? Das ist, glaube ich, sonst eine große Gefahr, dass man sich in seiner eigenen Bubble auch schön einrichten kann. Und das ist dann eigentlich relativ nah dran an dem Permakulturgrundstück in Südfrankreich. Wenn man sich selber, also für einen kleinen Kreis der auserwählten Leute irgendwie das Leben emanzipatorisch gestaltet.
Ja, voll das altbekannte Problem, ne? Irgendwie, du hast auch am Anfang gesagt, Leute, die genauso denken wie du oder wie ihr damals, klar, also wenn man Projekte startet, dann gerne natürlich mit solchen Menschen, mit denen man irgendwie eine gemeinsame Schnittmenge hat, aber da irgendwie rauszukommen und das in die Fläche zu tragen, das ist einfach ich glaube, in jedem Bereich eine große Herausforderung. Aber du hast gesagt, gerade, du hast das Wort Utopien in den Mund genommen und du hast gesagt, du hattest vorher ein Leben, das ausprobiert, das halt so Standard F auch ein bisschen ist, ne? Irgendwie kleine Wohnung, guter Job, nette Leute, kann man sich ja auch einrichten und für die nächsten 30 Jahre irgendwie glücklich mit sein. Und ich will das gar nicht verurteilen, ich kann mir vorstellen, dass es für einige Leute funktioniert, aber wie sieht das denn bei dir gerade aus? Also, du wolltest was anderes und was ist jetzt das andere? Also was kennzeichnet dein Leben oder was entkoppelt das von diesem Standard, auf den wir irgendwie alle hintrainiert werden?
Mhm. Also erstmal habe ich keinen konventionellen Job mehr. Genau, ich arbeite zwar im Europahaus ab und zu und das macht auch total viel Spaß. Aber also da ziehe ich das Europahaus auch dazu. Ich arbeite nur noch an den Sachen, hinter denen ich wirklich total stehe. Und die allermeisten Sachen, die ich mache, denke ich mir selber aus. Also sei es jetzt irgendwelche Kampagnen oder eben Bildungsprogramme zu Themen, die mich beschäftigen. Im Moment ist es viel Verkehrswende. Mhm. Dann wohne ich relativ konventionell in einer Zweier-WG, aber ich verstehe mein Wohnumfeld eigentlich auf diesen ganzen Ort ausgeweitet und da versuchen wir oder da organisieren wir uns anders als die meisten Menschen. Also wir teilen unser ganzes Essen. Wir gerade in der K20, die ist auch so ein bisschen so ein, naja, so eine zentrale Achse für alles, was außenrum passiert. Gibt's also ist alles frei zugänglich, ne? Da haben wir einen kollektiven Kleiderschrank, wir haben eine Werkstatt, die alle nutzen können, Bücherregal oder eine Bücherei, die alle nutzen können.
Warte mal, darf ich da kurz einhaken? Weil konventioneller Kleiderschrank, das finde ich super spannend. Das ist ja sowas wahnsinnig Intimes. Also die eigenen, stelle ich mir das richtig vor, du besitzt nicht deine eigenen Klamotten oder auch deine eigenen Klamotten oder greifst da rein und jetzt hast du gerade dieses NASA-T-Shirt an und das ist eigentlich gar nicht in Anführungszeichen deins?
Genau, das NASA-T-Shirt, das habe ich jetzt gerade auf Vinted bestellt, also noch okay. Ist es meins. Und ich habe auch meine eigenen Unterhosen, die Frage kommt immer. Aber wir haben auch kollektive Unterhosen.
Ihr habt wirklich kollektive Unterhosen?
Kollektive Unterhosen, ja. und niemand ist natürlich gezwungen, aber sie stehen allen Leuten zur Verfügung. Und ich finde es auch unglaublich praktisch. Also nicht nur jetzt in der K20, sondern auch in den anderen WGs. Ist schon öfter vorgekommen, irgendwie so plötzlich kommt so ein riesen Platzregen und ich bin super nass oder Freunde sind zu Besuch und wir sind alle super nass. Und dann bist du einfach irgendwo und natürlich kannst du dir dann von da irgendwie Klamotten ausleihen und dann guckst du halt, dass sie irgendwie wieder zurückwandern irgendwann, wenn sie wieder trocken sind. Und auch, genau, Leute, die irgendwie zu Besuch sind, können diesen Kleiderschrank benutzen. Wir haben sehr große Schilder, dass die Klamotten bitte in Salz der Helden bleiben sollen. Es ist also Utopie und Wirklichkeit müssen auch manchmal miteinander verhandelt werden. Genau, aber sonst ist die Idee, dass genau für alle mehr da ist, wenn wir die Sachen teilen. Und gerade ja bei sowas wie Klamotten macht das nicht total viel Sinn, weil dann ja viel mehr Klamotten zur Verfügung stehen. Nicht alle brauchen dann, keine Ahnung, die eine Anzugshose oder das und das Kostüm oder was auch immer, sondern genau, wir teilen uns das alles. Mhm. Genau, auch ganz viel Arbeitsklamotten für die Baustellen und so. Da muss nicht jeder irgendwie die irgendeine Jeans zerschleißen, um auf der Baustelle zu arbeiten, sondern genau, dafür haben wir kollektive Klamotten. Ja, und auch die anderen Dinge, die wir in dem Haus haben oder überhaupt diese Idee, wenn wir in einem offenen Raum den Zugang zu allem Möglichen allen zur Verfügung stellen, dann genau können wir super viele Ressourcen sparen. Die nicht nur jetzt was Geld angeht, sondern auch diese Sachen zu organisieren, zu kaufen, das Geld zu verdienen, um sich diese Sachen zu kaufen. Das kann alles viel effektiver gestaltet sein, wenn man sich das teilt. Genau, und aus diesem Hintergrund, genau, haben wir da die Sachen, die wir uns teilen.
Ja, ich finde es wahnsinnig spannend, weil wir, also ich bin ja selber in so einem Projekt auch engagiert, das irgendwie alternative Miteinander Lebens- und Arbeitsformen irgendwie ergründen möchte, aber viel dezentraler als ihr das seid. Also es gibt für uns keinen Ort sozusagen, sondern viele verschiedene Orte und dann eben Zusammenkünfte, um zu schauen, ne, wie funktioniert das und wie können wir miteinander auch neue Formen des Lebens und Arbeitens verhandeln. Und wie macht ihr das? Also gibt's da bei euch, also ich nehme an, oder beziehungsweise ich gehe noch mal einen Schritt zurück, wenn wir aus einer Welt kommen, in der so ganz bestimmte Logiken haben wir ja erlernt, ne? Also deins und meins, das ist ja so ein Dualismus, in dem sind wir irgendwie aufgewachsen. Und ich nehme auch an, dass du da drin aufgewachsen bist. Du bist ja jetzt nicht irgendwie in Göteborg in der Kommune groß geworden, wo es immer kollektive Kleiderschränke gab. Und jetzt kommen da irgendwie ganz viele Menschen zusammen und wollen es ausprobieren. Wie verhandelt ihr Anspruch und Wirklichkeit? Also gibt es Routinen, die ihr da habt?
Ja, also erstmal zu quasi meiner persönlichen Reise dorthin. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass eine Freundin, die mir eben hier von der K20 erzählt hat und von ähnlichen Projekten, erzählt hat, wie das ist, mit dem man teilt sich alle Sachen und teilweise wohnen die Leute ja auch funktional. Das heißt, es gibt keinen, die Leute haben kein eigenes Zimmer, sondern schlafen in einem Schlafraum und keine Ahnung, haben Wohnzimmer zusammen und so. Und ich dachte so, oh mein Gott, niemals, das halte ich niemals aus und hatte riesige Widerstände, obwohl ich eigentlich ja schon Sachen anders machen wollte. Und ich glaube, es ist total in Ordnung und es ist ein Prozess. Und mein Ziel ist auf keinen Fall zu sagen, alle Menschen müssen nach genau diesem Modell leben, sondern ich glaube, es kann einfach inspirierend sein, sich verschiedene Sachen anzuschauen, wie Leute Sachen anders organisieren und es auch einfach mal auszuprobieren. Also ich habe, wie gesagt, inzwischen auch mein eigenes WG-Zimmer, ja, weil ich keine Lust habe oder es für mich auch nicht gut funktioniert, mir den Schlafraum immer mit anderen Leuten zu teilen. Vor allen Dingen nicht so WG-mäßig, sondern die K20 ist sehr offen, also da kommen auch ganz viele Menschen zu Besuch, also ständig irgendwie fremde Menschen und da immer im Austausch zu sein, ohne Rückzug, merke ich, das funktioniert für mich nicht gut, da würde unglaublich viel Energie für drauf gehen, die ich dann nicht hätte, um andere Sachen zu machen. Genau, und mit den anderen Sachen, mit dem Kleiderschrank und so, also mir hilft es, dass wir mit der K20 den Ort haben, wo wir versuchen, sehr hohe Ansprüche auszuprobieren und umzusetzen. Und ich kann mich dabei auch rausziehen und kann hier in der WG, kann ich Sachen ein bisschen anders machen. Und dann habe ich dieses Reallabor oder diese Experimentierfläche. Und das funktioniert vielleicht für mich in 90% der Fälle. Und wenn es mir mal nicht gut geht oder mich irgendwas total nervt, dann kann ich mich ja auch rausziehen. Und trotzdem kann dieser Ort entstehen oder eher bestehen bleiben. Und ja, ich glaube, so diesen Lernprozess anzuerkennen, zu sagen, okay, vielleicht fallen mir irgendwelche Sachen am Anfang schwer. Eine Freundin von mir hat mal irgendwie erzählt, ja, als sie in eine WG gezogen ist, ist es ihr total schwer gefallen, dass ihre MitbewohnerInnen immer ihr Essen aus dem Kühlschrank gegessen hat. Und es war voll der Prozess zu lernen, okay, darüber zu reden, was haben die Leute für Bedürfnisse, was wollen wir für irgendwie Abmachungen treffen. In meiner WG hatten wir zum Beispiel früher die Abmachung, wir teilen alles außer den körnigen Frischkäse, weil wir alle so auf körnigen Frischkäse abgefahren sind. Und wie können wir uns damit spielerisch auseinandersetzen und dann zu sehen, ah, krass, Sachen, die mich früher total gestresst haben, werden irgendwann machbar, so, ja. Also werden, und werden dadurch auch irgendwie cool und gut. Und wie hier Arbeitstitel Tortenschlacht singt, Reibung erzeugt Wärme, also dieses sich auseinandersetzen, dieses auch auf engem Raum versuchen, Sachen zu machen und dann gibt's Konflikte und schon wieder muss man reden und schon wieder müssen irgendwie alle irgendwie versuchen, ihre Bedürfnisse zu artikulieren. Dadurch entsteht auch ganz viel irgendwie so Zauber, ne? Also was Besonderes.
Ja. Ja, und werdet ihr dabei begleitet? Also gibt es Supervision von außen oder müsst ihr das alles sozusagen mit eigenen Ressourcen stemmen, jeden Mittwochmorgen um 10 bis 12 Befindlichkeitsrunde? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Wir haben bisher noch keine Supervision gehabt. Wir organisieren ab und zu so Sozialprozesse, die dann immer irgendwelche anderen Leute vorbereiten und hier leben auch viele Leute, die sich damit natürlich irgendwie beschäftigen. Ne? Wie funktionieren Gruppen, wie funktioniert Gemeinschaft, was gibt es für Möglichkeiten, Konflikte zu lösen. Wir haben montags die Orga-Runde, die findet auch in der K20 statt. Die ist aber nicht so sehr für Befindlichkeiten, sondern wohl durchstrukturiert. Da werden eigentlich hauptsächlich so die Aufgaben verteilt. Wir haben die alltäglichen Repro-Aufgaben, also sowas wie Müll rausstellen, E-Mails beantworten, Rechnungen bezahlen, in so Hüten organisiert, die wöchentlich wechseln. Also jeden Montag, genau, gehen wir die Liste wieder durch, wer will diese Woche die E-Mails machen, wer will hier Welcome Coordination gibt's noch, also wer will Leute willkommen heißen, die neu ins Haus kommen, Gruppen willkommen heißen und einführen und so. Dann wird das verteilt. Dann organisieren wir den Großteil unserer Lebensmittel über Abholungen bei Supermärkten, also so Foodsharing-mäßig. Mhm. Die Sachen, die wegwerfen, holen wir stattdessen ab. Dann, wer macht das diese Woche? Und dann haben wir dieses System eingeführt, wenn es irgendwelche Bekanntgaben gibt oder irgendwas soll geändert werden in der Art, wie wir uns organisieren, irgendwas oder irgendwas Neues passiert, dann wird in der Orga-Runde angekündigt, hey, ich möchte zu dem und dem Thema reden. Zum Beispiel so ein Thema, was im Moment oder was in der letzten Zeit besprochen wurde, ist, wie nutzen wir unser Auto? Wir haben ein kollektives Auto und manchen Leuten, so wie mir, liegt nicht besonders viel an diesem Auto, weil ich ja auch Autos, ja, weil ich denen keinen Raum geben möchte. Andere Leute haben andere thematische Schwerpunkte und fahren dann vielleicht mehr mit diesem Auto. Und trotzdem irgendwie finanzieren wir das kollektiv, trotzdem irgendwie tragen wir dieses Auto kollektiv. Und das führt manchmal zu irgendwie Frust und Missverständnissen und so. Okay, wie gehen wir mit diesem Auto um? Dann heißt es am Montag, okay, wir lassen uns dazu treffen. Wer will sich dazu austauschen? Wer interessiert das Thema? Dann machen wir einen Termin. Dann trifft sich diese Kleingruppe bei dem Termin, erarbeitet irgendwas und dann wird in der nächsten Orga-Runde am Montag vorgestellt, was sie erarbeitet hat. Aber die Diskussion findet selbst nicht an dem Montag statt, weil sonst würden wir bis Montagabend wahrscheinlich da sitzen. Und so versuchen wir, diese Prozesse irgendwie, ja, irgendwie schlank zu halten, zu strukturieren, dass auch nur die Leute daran teilnehmen, die sich auch wirklich dafür interessieren. Das ist auch total der Lernprozess. Ich muss nicht zu allem eine Meinung haben und ich muss nicht immer meine Meinung einbringen. Und ich kann auch mit einem gewissen Vertrauensvorschuss hingehen, dass sie das schon machen. Und vor allen Dingen kann ja auch alles immer wieder neu verhandelt werden. Mhm. Damit wir eben nicht nur nach innen wirken. Ne? Also diese Gefahr sehe ich total. Also ja, mit je mehr Leuten du versuchst, irgendwie deinen Alltag zu gestalten, desto mehr Redebedarf ist da und du kannst dich nur noch damit beschäftigen, zu reden. Und weil wir aber alle das Bedürfnis haben, auch nach außen zu wirken, versuchen wir da irgendwie einen guten Kompromiss zu finden.
Mhm. Ja, ich finde es super spannend, weil ich glaube, das ist dann tatsächlich so ein Punkt, wo ja auch viele Unternehmungen der in Anführungszeichen alten Welt einfach wahnsinnig viel mit zu tun haben. Also je größer sozusagen das System als solches und die Rädchen, die irgendwie ineinander greifen und sich miteinander abstimmen müssen, desto komplizierter wird es halt. Und ich kenne irgendwie NGOs wie, weiß ich nicht, Save the Children oder so, die hauen halt irgendwie die Hälfte ihrer Spendeneinnahmen für Supervision inhäusig raus, weil sie halt irgendwie gucken müssen, dass sie miteinander klarkommen, dass sie sich auf Projekte einigen, die sie angehen möchten und so weiter. Deswegen, also diesen Schritt sozusagen von einem utopischen Zusammenleben oder von einem realen Zusammenleben hin zu etwas, was ich vielleicht auch systemisch langfristig verankern kann, also das sozusagen als Blaupause dienen kann für eine zukünftige Welt, stelle ich mir total spannend vor. Kannst du irgendwie beziffern, wie viel Zeit wendet ihr tatsächlich auf, um euer Zusammenleben zu organisieren, im Vergleich zu da wirken wir nach außen?
Also ich habe neulich irgendwo gehört, dass ja 70% der menschlichen Kommunikation Gossip ist. Also das ist, glaube ich, das Gleiche wie in jeder anderen Konstellation, die man leben kann. Ne? Es gibt einen großen Redebedarf immer darüber, was machen die und die Leute und wie stehe ich dazu? Und das ist, glaube ich, auch so ein menschliches Ding. Es ist sicherlich lohnenswert, sich dazu reflektieren und zu schauen, okay, was davon ist wirklich nötig. Das würde ich da jetzt gar nicht so reinrechnen. Wir treffen uns und setzen uns zusammen. Zeit ist am Montag, naja, so 1,5 Stunden. Und dann kommt es darauf an, in wie viel Gruppen vor Ort die Leute noch organisiert sind. Also dann mache ich vielleicht nochmal so 2 Stunden Verkehrswende-Initiative. Die ist im Moment irgendwie, wird die auch ein bisschen stiefmütterlich von mir behandelt, wenn man das sagt. Das ist kein guter Ausdruck. Also wird ein bisschen, ich sollte dem mehr Zeit geben. Väterlich. Na toll. ja. Dann, okay, machen Leute natürlich so die Lebensmittelabholung, aber das ist, denke ich, im Ganzen wesentlich effektiver, als wenn einzelne Leute einkaufen packen würden. Und abgesehen davon, dass ja dann Leute auch erstmal noch arbeiten müssten, um den Geldwert wieder reinzuholen, den es kosten würde, um für 15 Leute einzukaufen. Mhm. Also dieser feste Termin, eigentlich diese Orga-Runde, ist das einzig feste mit 1,5 Stunden. Und wenn es dann noch, naja, vielleicht 2 Diskussionen oder 1 Diskussion in der Woche gibt, in der ich teilnehme, die dann nochmal so 2 Stunden dauert, ja, dann sind wir auf jeden Fall noch bei einem niedrigen, einstelligen Stundenbereich.
Ja. Ja, aber ich merke auch, ne, wenn ich dir so zuhöre, das ist eigentlich, ist die Frage schon in sich obsolet, weil, ich meine, was, also, ist der Effizienzgedanke wirklich das, was wir weiter nach vorne treiben wollen? Oder ist nicht allein schon das Ausbilden von kleinen, resilienten Strukturen, die anders funktionieren als die Welt da draußen, in sich schon der Wert? Ne? Kannst du das beantworten? Also hast du das Gefühl, dass viel von deiner Erfüllung auch gar nicht mehr nur im über das Außen bestimmt wird, sondern über das Innenleben der Gemeinschaft und dann auch über dein eigenes Innenleben? Also
ja, ich glaube, das ist für mich auch ein bisschen genau dieser Prozess, den ich am Anfang beschrieben habe, ne? Dass ich da jetzt, also dass es anderen Leuten, die hier sind, glaube ich, leichter fällt, einfach so auch, keine Ahnung, zufrieden zu sein mit den wirklich coolen Strukturen und Leben, das wir hier aufbauen. Und ich glaube, ich habe so einen Leistungsgedanken schon super stark verinnerlicht und glaube ich auch einfach irgendwie so einen großen Frust auf die Welt, dass es mir manchmal schwerfällt, sich darauf zu konzentrieren, was alles schon cool ist, was wir hier organisieren. Aber wenn ich von außen drauf gucke, sehe ich auf jeden Fall einfach schon einen unglaublich großen Mehrwert dahin drin, dass wir hier resiliente Strukturen haben, die solidarisch funktionieren, die genau hoffentlich andere Menschen inspirieren und die mir auch überhaupt die Freiheit ermöglichen, so zu leben, wie ich gerade lebe, eben weil ich super niedrige Ausgaben habe und die mir auch die Möglichkeit geben, unglaublich viel zu lernen. Also ich habe auf jeden Fall in den letzten 2 Jahren so viel mehr gelernt, als jemals selbst im Studium das gut war oder in der Arbeitswelt oder in der Schule oder so. Angefangen natürlich von diesen unglaublich komplexen Sozialprozessen und irgendwie, wie kann ich mit so vielen Menschen irgendwie zusammenleben, ohne dass wir alle die Krise kriegen, hin aber zu so ganz pragmatischen Sachen. Also diese Dachbaustelle hat angefangen damit, dass ich die Baugenehmigung beantragt habe und dafür alles machen musste, hin dann zu, okay, wir bauen dieses Dach selber und wir haben nicht viel Ahnung und nur so 2, 3 Leute, die sich damit auskennen. Und am Ende war das Dach wieder zu und niemand hat sich verletzt und die Nachbarn haben aufgehört, doofe Sprüche zu bringen. Mhm. Dann waren mal Leute da, die hier einen Fahrradanhänger geschweißt haben und dann habe ich gelernt, wie man schweißt. Genau, solche Sachen. Dann habe ich jetzt letzte Woche die Steuererklärung für unsere Vereine gemacht und gelernt, wie die spannende Körperschaftssteuererklärung funktioniert und solche Sachen. Also wenn man sich selbst organisiert, lernt man unglaublich viel. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Riesenwert. Ne?
Mhm. Und würdest du sagen, also in meinem Umfeld gibt es super viele Leute, die gerade irgendwie auf der Suche sind nach Gemeinschaften, in denen sie leben können, wie auch immer das gestaltet ist. Ne? Ob das super, also sehr eng oder eben jeder mit eigenem Wohnraum oder so, ne? Das ist ja dann auch nochmal jedem selber überlassen, je nachdem, wie gut er oder sie sich kennt. Aber hast du das Gefühl, seid ihr 15 Freunde oder Freundinnen oder habt ihr Strukturen aufgebaut, die über eine emotional tiefe Verbindung untereinander tragfähig sind? Also wenn wir gesellschaftliche Prozesse organisieren, dann sind wir halt nicht immer Freunde. So, ne?
Ja, ich bin auf jeden Fall nicht Freund mit allen Leuten hier. Ich schätze alle Leute und genau, also mich verbindet natürlich mit allen Leuten auch diese gemeinsame Idee, die natürlich auch teilweise unterschiedliche Schwerpunkte hat, aber ich merke, es gibt mir schon ein starkes Verbundenheitsgefühl. Aber ich bin auch froh, dass ich nicht den ganzen Tag mit all diesen Leuten immer verbringen muss. Ne? Und bei manche Charaktertypen und so, die reiben sich halt auch viel aneinander. Mhm. Genau, aber für mich ist das auch gut. Also ich glaube, das entspricht ja auch nicht unbedingt so einer realistischen Perspektive, dass alle Menschen mit allen Leuten befreundet sind, ne? Sondern gerade diese Überlegung, okay, wenn wir die gemeinsame Vision teilen, wie können wir uns zusammen organisieren und wie können wir aber auch irgendwie im Dissens sein zu einzelnen Punkten und uns trotzdem solidarisch gegenüberstehen und uns solidarisch unterstützen. Hm. Glaube ich, da ist mehr irgendwie realistische Zukunftsperspektive. Mhm. Also mir läuft es eher so ein bisschen kalt den Rücken runter, wenn ich an eben diese Assoziationen denke, die mir kommen, wenn ich an das Wort Kommune denke. Ne? Also sehr starker Bezug nach innen und da dadurch natürlich auch irgendwie geschlossen nach außen ganz viele, also so innere Prozesse, ganz viel, ja, das sind wir nicht.
Punkt. Habt ihr eine hohe Fluktuation in eurem Konstrukt? Also sind es 15 Menschen, die du jetzt schon ganz lange kennst, oder ist euch gibt's ja noch nicht so wahnsinnig lange, aber ist da viel Wechsel drin, weil Leute irgendwie feststellen, boah, nee, kann ich nicht?
Nicht viel. Es ist auf jeden Fall immer schmerzhaft, wenn Leute gehen. Die meisten oder ein großer Teil der Leute, die jetzt da sind, sind so von einem Jahr hergezogen. Genau, da gab es mal so einen Wechsel. Aber die meisten Leute sind schon langfristig hier. Es gibt teilweise auch so längere Bildungsprogramme. Wir hatten letztes Jahr ein freies, freiwilliges Jahr. Das ist auch so ein selbstorganisiertes Bildungsprogramm für Leute, die gerade genau irgendwie an so einem in so einer Zwischenphase oder in so einem Wechsel sind und sich ein Dreivierteljahr lang mit gesellschaftlichen Themen beschäftigen wollen, also quasi in Analogie zu einem FSJ oder einem FÖJ. Aber wie gesagt, selbstorganisiert. Und da waren 12 junge Leute für 9 Monate da und sind danach aber quasi weitergezogen. Manche waren noch ein bisschen länger da, sind jetzt aber inzwischen sind alle genau irgendwie weitergezogen. Und so ein Programm fängt jetzt im August wieder an und dann werden die wieder so für ein Jahr ungefähr da sein. Aber der quasi, ja, der harte Kern von vielleicht so 10 Leuten, also wohnt wirklich hier und also lebt hier mit der Perspektive, hier zu leben.
Okay. Und auch zu bleiben. Das ist nicht ein Durchlauferhitzer.
Nee, ich hoffe nicht, denke nicht. Natürlich wir sind alle so in unseren 20ern und Anfang 30ern und da ändern sich die Lebensperspektiven manchmal noch. Und natürlich, also das ist auch in Ordnung, wenn Leute dann sagen, okay, ich schätze unglaublich, was wir hier haben, aber irgendwie mein Platz ist gerade woanders, dann ist das ja auch in Ordnung. Genau.
Gibt's Kinder bei euch?
Sowas. Noch nicht, nee.
Nee, okay. Spannend. Also der Moment, wenn Kinder dazukommen, das ist natürlich dann auch nochmal, stelle ich mir wahnsinnig spannend vor, wenn das passiert, weil dann passiert ja einfach nochmal ein wahnsinniger Shift, ne? Auch irgendwie so Familienkonstrukte neu zu verhandeln und zu schauen, wie gehen wir damit um? Sind das irgendwie Kinder, die wir tatsächlich auch mal als Gemeinschaft so ein bisschen erziehen möchten? Sprecht ihr über dieses Thema?
Naja, sagen wir mal, es wird gemunkelt. spekuliert. Ich glaube, es ist auch viel, also natürlich sind irgendwie Kinder auch sweet, aber das würde genau viel verändern und ich hoffe, dass wir in der Art, wie wir unsere Strukturen organisieren, da insofern resilient sind, dass wir eben nicht alle unter einem Dach wohnen und dass auch wenn sich die Bedürfnisse jetzt von Einzelnen total verschieben und ich denke, so ist das, wenn man dann sich um Kinder kümmert, dass das trotzdem Raum haben kann, ohne dass die hohen Ansprüche von zum Beispiel der K20 dann irgendwie in Frage gestellt werden. Dass das nebeneinander existieren kann.
Okay, wollen wir einmal nach außen gucken? Also mir sind noch so ein paar Fragen. Jetzt waren wir irgendwie bei den inneren Strukturen. Ey, und ich könnte da noch stundenlang drüber sprechen, weil ich das wahnsinnig spannend finde. Wie organisieren sich Menschen? Wie organisieren sich Gemeinschaften? Und wie kommen wir weg von dieser Vereinzelung, die ich ja in meinem Dorf hier zum Beispiel total sehe, ne? Also es ist irgendwie mein Haus, mein Auto, meine Gabionen, mein Garten und irgendwie meine Kinder und niemand fasst meine Kinder an und niemand erzieht die auch und niemand hat denen irgendwas zu sagen außer mir. Also das sind ja so ganz so ganz bürgerliche Reflexe. Genau. Und aber mich würde interessieren, wie ihr als K20 innerhalb von Salz der Helden wahrgenommen werdet. Also gibt es sozusagen für eure Fruchtbarkeit und dessen, was ihr tut, gibt es einen kommunalpolitischen Nährboden, auf dem ihr wachsen könnt oder müsst ihr kämpfen?
Also für das, was wir mit der K20 machen, müssen wir nicht kämpfen. Für Verkehrswende müssen wir kämpfen. Da hört der Spaß dann auf.
Also ja, beim Auto hört der Spaß auf. Der Deutsche und sein Verkehr.
Genau. Nee, aber sonst haben wir sehr gute Beziehungen hier zum Dorfbürgermeister oder Ortsbürgermeister. Der ist auch der Vorsteher des Burgvereins und mit dem haben wir auch mit dem Café im Bahnhof immer wieder zu tun. Dem verstehen wir uns sehr gut. Ist auch so, dass wir diese Räumlichkeiten für das Café quasi kostenlos mieten können, dafür, dass wir da was machen. Es gab davor einen anderen Kiosk und es hat sich herausgestellt, dass es absolut nicht wirtschaftlich läuft, weil es eben doch ein kleiner Bahnhof ist. Und genau, ich denke, das ist schon auch ein Zeichen der Wertschätzung, dass wir das kostenlos bespielen können und die auch sehen, ist cool, dass da Leute irgendwas machen, dass da offen ist, dass genau oder die Toiletten gereinigt werden und die Halle sauber gehalten wird und genau, dass da Kulturveranstaltungen stattfinden. Wir haben einen ganz guten Draht hier.
Ja, also ich hake da mal ein, weil ich komme gerade aus so einem Zukunftsforum Entwicklung ländlicher Raum, irgendwie organisiert vom Bundesministerium für, weiß ich nicht, ländliche Entwicklung, keine Ahnung. Also irgendein Bundesministerium hat diese Konferenz abgehalten und da war ein Bürgermeister aus der Uckermark, Bever hieß der mit Nachnamen, die fand ich wahnsinnig beeindruckend. Und der hat halt gesagt, sie haben als Kommune entschieden, dass sie Gebäude und Ländereien, die ihnen gehören, nicht mehr verkaufen. Also es gibt keine privaten Investoren mehr in diesem Landstrich, für den er verantwortlich ist, sondern dass sie alles eben Initiativen zur Zwischennutzung oder Umnutzung zur Verfügung stellen. Und das ist bei dir oder bei euch dann auch so?
Ja, also ich denke, dass vielleicht der Ort auch so ein bisschen zu seinem Glück gezwungen wurde, weil es eben auch nicht die Möglichkeit gab, das jetzt wirtschaftlich zu nutzen. Aber genau, ich empfinde da irgendwie von Seiten so der Leute, die im Dorf wohnen und auch von jetzt dem Bürgermeister und so schon Wertschätzung für das, was wir machen. Mhm. Genau, inwieweit von Seiten jetzt des Ortsrats und so da auch so eine strategische, transformatorische Perspektive dahinter steht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ne? Dafür kenne ich die auch nicht gut genug oder bin da jetzt nicht so tief im Gespräch. Ja, und
aber seid ihr Teil des Gemeinderates? Also geht ihr in die Kommunalpolitik rein oder fahrt ihr parallel dazu eure Angebote?
Also ich bin öfter bei den Ausschusssitzungen des Stadtrates Allenbeck, aber von außerhalb, um mich zu beschweren, dass sie nichts wegen Verkehrswende machen. Und es ist mir ein gewisser Graus, mir vorzustellen, mich in die Kommunalpolitik einzubringen, weil ich da schon sehe, also über Leute, die da involviert sind, wie langsam das geht, wie sehr da irgendwelche persönlichen Streitereien darüber entscheiden, was passiert und was nicht, was da für Machtspielchen laufen. Und ich glaube, dass ich wesentlich wirksamer bin, wenn ich von außen mich da involviere. Genau, Leute, die hier in Salz der Helden auch mitwohnen und sich engagieren, sind zum Beispiel im Kreis, auf Kreisebene, im, wie heißt das dann, Kreisrat? Naja, auf Kreisebene sozusagen im Parlament für die Linke und engagieren sich da. Also, es gibt auch Leute, die Parteipolitik machen. Genau, ich persönlich kann mir das nicht gut vorstellen.
Ja. Wir sind da gerade irgendwie mittendrin, weil, also wir haben jetzt vom Wirdorf aus einfach mal, oder wir sind immer wieder an diese Grenzen gestoßen, wo dann irgendwie alte weiße Gatekeeper sitzen und irgendwie sagen, naja, ich bin der kleine König hier vom Dorf und an mir geht hier halt nichts vorbei und wenn ihr irgendwelche Veranstaltungen macht, dann würde ich das gerne wissen. So, ne, das ist so ein bisschen die Grundhaltung und wir haben nur super klein jetzt mal aus so einer Dorfperspektive und gemeinschaftsstiftende Motivation gedacht, wir verabreden uns mal zum gemeinsamen Spazierengehen. Ja, das findet jetzt irgendwie nächsten Samstag statt. Und Anna hat Flyer gedruckt und es sind einfach nur 3 Stunden. Wer kommen möchte, kann kommen. Wir treffen uns hier und hier und sind dann 3 Stunden irgendwie unterwegs und unterhalten uns ein bisschen, lernen uns kennen. So, ne? Alter, was für ein Aufschrei. Ne? dann keine 20 Minuten später die erste Nachricht, habt ihr das irgendwie mit dem Gemeinderat abgesprochen? Weiß der Bürgermeister davon? Was also wirklich, wo man sich so fragt, okay, können wir überhaupt an diesen bestehenden Systemen vorbeiarbeiten oder hat das dann tatsächlich auch Auswirkungen auf uns? Ne? Also, dass dann irgendwie der Bürgermeister hier steht und sagt, hier, die Rinne ist nicht geputzt und ihr müsst die Bäume beschneiden und so. Also, da hängt ja super viel auch so politisches Sanktions- und soziales Sanktionspotenzial hinten dran. Ne? Und das, also zumindest in meinem Kopf geht dann dieses Ding halt los. Aber wenn ihr da irgendwie einen guten Draht zum Bürgermeister habt, dann ist das ja schon mal viel wert.
Mhm. Ja, hier also im Dorf habe ich das Gefühl, da haben wir auch super viele Freiräume. Wenn ich jetzt daran denke, was in Einbeck passiert, rund um die Verkehrswende, sehe ich es eher andersrum. Also wir machen ähnliche quasi spontan oder hierarchiekritischen Aktionen, Demonstrationen, aber auch einfach irgendwie so nette Sachen und plötzlich gehen Alarmglocken an. Und ich finde, das ist eigentlich eine super Gelegenheit, um eben diesen Leuten mal zu spiegeln, hey, warum haltet ihr so arg daran fest, an eurem Posten und eben auch so einen hierarchiekritischen und machtkritischen Gedanken damit reinzubringen, dass es total ineffizient ist, wenn irgendwie Einzelne, die sich so sehr ausruhen auf ihren Posten, irgendwie hier so das den Daumen hoch oder runter machen, ne, oder das Zünglein an der Waage sind. Ich finde, da steckt eigentlich viel Potenzial, eben auch da in die Konfrontation zu gehen. Also in eine total freundliche, aber also den Leuten auch so ein bisschen frech zu zeigen, hey, es könnte auch ganz anders sein. Und dann natürlich ins Gespräch zu gehen, warum ist es so schwierig zu akzeptieren? Warum irgendwie berührt euch das so sehr? Warum macht euch das jetzt so unsicher oder wütend, dass Leute das irgendwie anders machen wollen? Ne? Also manchmal habe ich das Gefühl, gerade so einfach sich so frech zu trauen, Utopien auszusprechen, ne, und zu sagen, hey, alles könnte anders sein. Wir könnten hier die Autos aus dieser Straße entfernen oder wir könnten, unser Geld anders organisieren oder wir könnten diesen Bahnhof anders gestalten und so weiter. Kommen die Leute in so einen Konflikt, ne? Sie wollen nicht, dass sich was ändert. Das trifft irgendwie ihr Sicherheitsbedürfnis. Das ist sicherlich zu einem gewissen Punkt psychologisch legitim. Und dann aber zu sagen, hey, guck doch mal dahinter, weil die Idee an sich ist doch gut. Warum ist das jetzt so schwierig für dich, dich damit auseinanderzusetzen? Mhm. Ja. Und ja, also was uns, glaube ich, auch vereint, eines dieser Punkte hier von den Leuten, die sich in Salzerhelden organisieren, ist eben gerade diese hierarchiekritische Perspektive. Also es gibt hier keinen Chef, auch wenn die Leute immer fragen, wer ist denn hier der Chef? Es gibt hier, also wir versuchen auch so Wissenshierarchien abzubauen. Also wenn du hierher kommst, findest du alle Informationen über die Sozialprozesse, was wir bisher diskutiert haben, aber auch irgendwie hier ist der Kontozugang. Wir versuchen diese Idee der Duocracy, also wenn du eine Idee hast, dann kann niemand sagen, nein, sondern du kannst das machen und es kann höchstens darüber geredet werden, was vielleicht irgendwie die Auswirkungen sind oder warum Leute damit ein Problem haben. Mhm. Dann musst du dich nicht bewerben und so. Weil ich glaube, dass die Leute viel mehr ermutigt, irgendwie aktiv ihr Leben zu gestalten und nicht nur so eine Aufgabe zu machen oder so eine Rolle zu haben und dann versuchen, sich irgendwie ellenbogenmäßig durchzusetzen, um möglichst an eben eine dieser Machtpositionen zu kommen.
Um endlich das tun zu können, was man eigentlich tun möchte. Also das ist ja auch so, also es ist ja so eine inhärent fiese Logik. Ich muss erst durch ein System marschieren, um gute Ideen, die einfach gut sind, irgendwo platzieren zu dürfen. Also das sehen, ja.
Ich habe auch vor einem halben Jahr ein ganz spannendes Gespräch gehabt mit einem jungen grünen Abgeordneten, der jetzt irgendwie für die Grünen im Landtag ist. Hier waren ja Landtagswahlen in Niedersachsen. Der ist so alt wie ich, also 28, und war früher bei Fridays for Future engagiert und in solchen Klimagerechtigkeitskontexten und hat jetzt für sich gesagt, er findet, er hat einen größeren Hebel in der etablierten Parteienpolitik. Und also ich glaube ihm das, wenn er das so analysiert für sich. Aber für mich ist es schwer nachvollziehbar, weil meine Erfahrung eher das Gegenteilige ist. Wenn man sich nicht reingibt in diese Strukturen, sondern flexibel bleibt und sich irgendwie zusammenschließt für die Projekte, die einen eben begeistern, und danach kann man auch wieder irgendwie andere Sachen machen, hast du einen wesentlich größeren Hebel. Oder auf jeden Fall ist das eher das, was fehlt. Und sobald du in diesen Strukturen drin bist, auch in dieser Machtlogik, du willst wiedergewählt werden, oder dann auch einfach der Vorstand sagt so und so und dann greift der Fraktionszwang und plötzlich stimmen irgendwie alle Grünen auf Bundesebene dafür, dass Lützerath abgebaggert wird, kann mir keiner erzählen, dass die das per se alle super finden. Und ich glaube eher, dass da auch problematische Dinge passieren, die wieder den eigentlichen Motiven der Leute laufen.
Siehst du, also diese, das ist auch eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, auch im Bezug auf künstliche Intelligenz, ne? Also wenn wir irgendwie über künstliche Intelligenzen sprechen, müssten wir nicht eigentlich auch über selbsterhaltende Systeme reden, die jenseits von Informatik einfach da sind und die Menschen, die versuchen, und das will ich einmal wohlwollend annehmen, Wandel zu bringen in diesen Systemen, nicht glatt geschliffen werden, um dann wieder das System zu bedienen und die alten Strukturen im Prinzip sich immer wieder selber erneuern, unabhängig von den Leuten, die dann da reinkommen, ne? Wenn du so euer System in Salz der Helden anschaust, hast du den Eindruck, dass es auch dort schon so Strukturen gibt, gegen die ihr euch wehren müsst, damit die sich nicht einschleifen?
Ich hoffe nicht. Wahrscheinlich müsste man das jemanden fragen, der noch nicht seit 2 Jahren hier ist, sondern von außen drauf blickt. Mhm. Also es ist sicherlich gut, auch selbstkritisch zu hinterfragen, was für Hierarchien haben wir. Selbst wenn wir den Anspruch einer hierarchiekritischen oder freien Organisation haben, haben wir das natürlich nicht. Leute mit lauten Stimmen, Leute, genau, die gerne reden, werden natürlich mehr gehört, ne? Und da zähle ich auf jeden Fall voll dazu. Und wie werden Entscheidungen getroffen? Irgendwie, ja, es bleibt ein langer Prozess, glaube ich, oder immer, also den Anspruch, glaube ich, zu haben, das immer wieder kritisch zu hinterfragen, ist wichtig.
Okay, ich würde gerne noch einmal auf deinen Arbeitsschwerpunkt oder dein Leib- und Magenthema zu sprechen kommen, nämlich die Verkehrswende. In Einbeck, was ist deine Vision für eine 40, was hast du gesagt, 40.000 EinwohnerInnen-Gemeinde in Bezug auf die Verkehrswende? Also du hast von Demonstrationen gesprochen und so, aber gibt es sozusagen Praxisinitiativen oder Visionen oder Utopien, die ihr sozusagen dort versucht zu etablieren?
Ja, ich finde, Einbeck eine besondere Herausforderung, was Verkehrswende angeht. Ich glaube, da gibt es Themen, die sind in urbanen Kontexten leichter umzusetzen. In Einbeck sehe ich so ein bisschen die spielerische Herausforderung, wirklich bei Null anzufangen und zu schauen, okay, was ist wirklich, also Konsens oder mehrheitsfähig, auch in einer kleinstädtischen bis hin zu dörflichen Struktur. Und die Forderungen, auf die wir uns da bisher konzentrieren, ist sichere Schulwege. Wir haben da die zynische Situation, dass vor der größten Grundschule und dem Gymnasium zusammen, also vor dem einem der größten, beiden größten Schulkomplexe, der Goethe-Schule, eine vielbefahrene Straße ist, die auch so ein bisschen von außerhalb sozusagen in die Stadt reinkommt. Und wir haben da nur einen Fahrradschutzstreifen. Das sind diese Streifen mit gestrichelten Linien und kein richtiger Fahrradweg mit der durchgezogenen Linie. Das heißt, Autos können auch auf diesem Streifen fahren, wenn da gerade kein Fahrradfahrer ist. Und dieser Schutzstreifen muss gesetzlich, glaube ich, 1,25 Meter breit sein. Und der ist an dieser Stelle so schmal, nämlich unter 80 Zentimetern, dass das Fahrradsymbol aus diesem Schutzstreifen rausreicht, dass da auch auf den Boden gepinselt ist, direkt vor der Schule. Also eine super unsichere Situation für die SchülerInnen, da zur Schule zu kommen. Und wir haben das jetzt schon mehrmals thematisiert beim Stadtrat. und quasi, also haben uns diese wirklich einfache Situation gesucht, setzt mal bitte die Straßenverkehrsordnung da um. Ihr müsst eine Lösung finden, dass dieser Streifen gesetzeskonforme Breite hat. Und Leute, das ist direkt vor der Schule, das ist wirklich gefährlich. Aber selbst dort, also, erreichen wir bisher nur Widerstand und die Aussage, die Straße ist halt zu schmal, um dort eine bessere Fahrradinfrastruktur zu bauen. Also man müsste natürlich anfangen zu denken, ja, dann müssen wir da vielleicht eine verkehrsberuhigte Zone machen, ja, also so Fahrradstraßenlogik oder eben Spielstraßenlogik. Es kann ja nicht sein, dass wir einfach sagen, ja, da können gar keine Fahrräder mehr fahren, damit die Autos weiter mit 50 km/h da lang fahren können. Aber es ist ein sehr weiter Weg. Ja, und das ist, also das sind so ein bisschen die Ansätze da. Was wir Utopisches gemacht haben letztes Jahr, wir haben das erste Verkehrswende-Straßenfest organisiert. Und zwar gibt es in Einbeck eine ganz alte Straße mit ganz altem Fachwerkhaus, die Tiedexer Straße. Die ist irgendwie die, hat die längste zusammenhängende Fachwerkhauszeile Nordeuropas oder so. Also wirklich ein großes Ding. Und das steht auf allen Tourismusbroschüren der Stadt. Und genau, das Problem eigentlich ist, dass diese Straße beidseitig komplett zugeparkt ist mit Autos. Also du findest keine zeitgenössischen Fotos von dieser Fachwerkzeile ohne Autos drauf. Also das Erdgeschoss siehst du nie, weil immer die Autos davor parken. Und dann haben wir eben für einen Tag dann Straßenfest gemacht und dann mussten die Autos draußen bleiben und dann konnte man mal ein Foto von dieser Zeile machen und überhaupt genau, haben wir das sehr so familienfreundlich gestaltet. Also es gab eine Hüpfburg und keine Ahnung, Kuchen zu essen und ein Konzert und genau, hatten eben diese, also die Idee erlebbar zu machen, wie diese Straße auch genutzt werden könnte. Es schließt auch direkt an die Fußgängerzone an, also man könnte die Fußgängerzone auch einfach erweitern durch diese Straße. Dann wäre diese touristisch wertvolle Straße besser erschlossen, mehr Touristen, alles ganz toll, die Bürgermeisterin müsste zufrieden sein. Aber wir haben bei der Veranstaltung auch eine Fishbowl-Diskussionsrunde gemacht, auch mit der Bürgermeisterin, die auch da war. Und sie meinte auf den Kommentar auch von einer Mutter, die gesagt hat, dass es für ihr Kind immer gefährlich ist, zur Schule zu gehen. Ja, aber es kommen auch viele Touristen mit ihren Oldtimern nach Einbeck. Wir haben da nämlich so ein großes Oldtimer-Museum und die müssen auch irgendwo parken und die müssen auch irgendwo fahren und wir verlieren die Touristen, wenn wir den Autoverkehr einstreiken. Ja, also das begegnen wir bei Verkehrswende sehr oft. Wir verlassen den Boden der rationalen Argumentation und wir kommen in einen ideologischen Bereich. Und ich glaube, das Einzige, was bleibt, ist weiter darüber reden und hoffen, dass irgendwann durchdringt bei den Leuten, die vielleicht nicht so ein großes persönliches, keine Ahnung, finanzielles oder politisches Interesse haben, dass der Status quo erhalten bleibt, dass da irgendwo in der Groschen fällt. Es macht keinen Sinn, weiter an diesem Auto festzuhalten, wie wir es im Moment machen. Wir können alle nur verlieren. Ja, aber das ist in Einbeck noch ein weiter Weg und ein anderer Handlungsort, in dem ich gerade mich engagiere, ist Wolfsburg. Das ist ja auch hier in Niedersachsen, wo das Stammwerk von Volkswagen steht und auch der Firmensitz von Volkswagen ist. Und da versuchen wir auch Verkehrswende voranzutreiben, von der Perspektive her gedacht, dass die Automobilindustrie natürlich auch ein großer Bremser ist in der Transformation in Deutschland. Wir sehen, keine Ahnung, alle umliegenden europäischen Länder sind wesentlich weiter als Deutschland. Das liegt auch daran, dass die Automobilindustrie eine sehr große politische Macht hat. Und zu sagen, okay, wenn wir schaffen, eine neue Geschichte zu erzählen, eine neue Vision zu entwickeln, was aus dieser Automobilindustrie werden könnte, nämlich eine wesentlich breiter aufgestellte Mobilitätsindustrie, die Züge herstellt, die Straßenbahnen baut, die Busse baut, die von mir aus auch neue Mobilitätsformen für die letzte Meile entwickelt und das dann herstellt, statt dieses System, alle haben ihr eigenen SUV, dann genau, ist da irgendwie, also können da Kämpfe verbünden werden und ist da überhaupt das Potenzial, was zu verändern, weil die Fronten sind wirklich bis auf Irrationale verhärtet, was das Auto angeht in Deutschland.
Ich sehe dich ja, während wir sprechen, ne? Also alle, die das jetzt hören, können dich natürlich nicht sehen. Und ich beobachte, während du das sagst, super viel, und das hast du ja am Anfang auch gesagt, Frustration und Wut darüber, dass eigentlich die Ideen längst da sind und auch rational völlig begründbar, warum das alles eigentlich total viel Sinn macht und alle davon profitieren würden. Ich frage mich, wie gehst du persönlich damit um, dass du immer wieder gegen diese Wände läufst? Also was bewegt dich dazu, da irgendwie dran zu bleiben und nicht zu sagen, boah, fickt euch alle, dann macht halt euren eigenen Scheiß. Ich mache hier irgendwie im Salz der Helden einen Permakulturgarten und lass es mir irgendwie gut gehen.
Ja, ich habe zum einen eine große Begeisterung für die Diskussion, ne, und für die Debatte und für die Suche nach guten Argumenten. Genau, es macht mir total viel Spaß, irgendwie mit Sprache das auszudrücken, irgendwie was ich denke und auch irgendwie verständlich zu machen und auch zu hören, was andere Leute sagen. Also sei es jetzt irgendwie eben in einem Gespräch, in einer Diskussion, irgendwie, die ich mit der Person so zu zweit führe, sei es irgendwie in Texten, die ich schreibe. Und gleichzeitig spüre ich auch eine Riesenverantwortung, also für die Situation oder durch die Situation, in der ich bin. Ne? Ich bin natürlich irgendwie global gesehen unglaublich privilegiert. Ja, ich irgendwie bin zufälligerweise in Deutschland geboren und gesund und habe eine richtig gute Ausbildung gehabt und irgendwie mir geht's gesundheitlich gut. Und genau, diese Dinge irgendwie möchte ich auch nutzen, weil ich eben neben so Kleinigkeiten wie jetzt Verkehrswende auch die wesentlich größeren Ungerechtigkeiten auf der Welt sehe. Ne? Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so das Dilemma einer behüteten Kindheit, die viele Leute in meiner Generation hatten, dass uns irgendwie das Blaue vom Himmel versprochen wurde in unserer Kindheit, angefangen von ja, seid lieb zu den Tieren und so, und dann irgendwie wundern sie sich, wenn man dann irgendwann denkt, sag mal, warum schlachtet ihr denn bitte die Wale oder warum schlachtet ihr eigentlich die ganzen Schweine? Das ist doch irgendwie gar nicht das, was ihr uns erzählt habt, so wonach wir unser Leben ausrichten sollen. Bis hin natürlich zu Krieg und Zerstörung und Rassismus und Postkolonialismus und all diesen Ungerechtigkeiten. Ja, also das gibt mir das Gefühl so, okay, da muss ich ja irgendwas machen. Ich könnte das gar nicht mehr, davor die Augen zu verschließen. Ein bisschen so wie die rote Pille geschluckt zu haben von Matrix, so, weil ich glaube, dass wir die alle schlucken, nur manche Leute schaffen es halt irgendwie, das besser zu verdrängen oder so. Genau, aber mir, also wäre das jetzt gar nicht möglich zu sagen, so, ich verschließe mich da irgendwie total davor.
Und hast du Momente, wo du spürst, da keimt irgendwie Hoffnung in dir auf, weil es sind doch nicht alles Chefideologen oder Ideologinnen bei VW oder im Gemeinderat, gibt es irgendwie diese ein, zwei sane Stimmen, die dich hören oder euch hören und darauf irgendwie reagieren? Also, oder hast du wirklich ständig das Gefühl, immer nur gegen Wände zu laufen?
Also die Hoffnung sehe ich jetzt noch nicht bei den Leuten so in Macht- und Führungspositionen. Da bestätigt sich eher aus meiner Erfahrung diese eigentlich sehr pessimistische Analyse, dass das wirklich korrumpiert, ne, in diesen Positionen zu sein. Also ich ziehe viel Hoffnung eben daraus, viele MitstreiterInnen zu haben und zu sehen, dass viele Leute genau Sachen ähnlich sehen. Ich ziehe viel daraus, zum Beispiel meine Eltern zu beobachten, wie die aus einer völlig unpolitischen Perspektive in den letzten Jahren so auch wirklich so das Gefühl der Wut entwickeln auf die Ungerechtigkeit, die so passiert. Also sicherlich irgendwie auch durch die Gespräche irgendwie mit mir oder was ich ihnen erzähle oder dass ich ihnen überhaupt irgendwie den Impuls gebe, sich zum Beispiel mit Braunkohletagebau und Lützerath zu beschäftigen und dann genau. Erweckt das in ihnen irgendwie einen neuen politischen Gedanken oder ein politisches Selbstverständnis. Ja, und also ich ziehe auch ein bisschen was daraus, wenn ich eben im Gespräch mit Leuten, die den Status quo verteidige, merke, okay, es ist wirklich irrational, was du sagst. Und es ist nur noch psychologische, Verdrängung und irgendwie so Angst und so ein Sicherheitsbedürfnis, was ja legitim ist, aber dann da ist vielleicht dann Potenzial, das irgendwann mal zu drehen, so, ja, dass wir da vielleicht bessere Wege für finden. Also und ich glaube, deswegen gefällt mir auch Verkehrswende so, weil es so konkret ist. Also ich fände es, glaube ich, erstens irgendwie psychisch zu überwältigend und zweitens auch viel schwieriger, so große Zusammenhänge zu diskutieren. Also sowas wie, keine Ahnung, Rassismus oder globale Gerechtigkeit überhaupt. Ja, das ist so abstrakt und da hängt so viel dran und das ist ganz leicht natürlich zu sagen, okay, hier können wir als Einzelne irgendwie nichts verändern und deswegen kann ich es auch gleich sein lassen. Aber wenn man über sowas Konkretes redet, wie ist die Straße vor unserer Schule in unserem Dorf? Wie ist die Straße vor deiner Haustür? Und wie möchtest du, dass deine Kinder zur Schule kommen? Da haben wir, glaube ich, eine ganz andere Grundlage, um anzusetzen und zu sagen, okay, wenn wir hier im Kleinen was verändern und wir quasi es schaffen, einen gewissen Konsens zu erreichen von, okay, wir wollen hier alle, dass es besser ist, und wir verändern das jetzt, hoffe ich, dass da ein gewisses Potenzial drin ist, dass die Leute anfangen, sich selber zu verstehen als, ich bin ein aktives Teil dieser Gesellschaft, ich bringe mich aktiv ein, ich verändere was und wenn ich Ungerechtigkeit sehe, dann will ich, dass das geändert wird und setze mich dafür ein, dass es geändert wird. Ich glaube, auf der Weise, in diese Richtung kann eher was passieren, als mit diesen super erdrückenden Informationen über die großen Zusammenhänge dieser Welt.
Sagte sie und seufzte schwer.
Ja, also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich erinnere mich schon noch daran, auch in so einer persönlichen Klimakrise gewesen zu sein, ne? Oder auch immer wieder in so einer, also überwältigt zu sein, von den großen Zusammenhängen und all dieser Ungerechtigkeit, die sich immer irgendwie wieder reproduziert.
Ja, ich bin da immer wieder drin. Also mein Blick auf die Welt hat sich einfach in den letzten 4, 5, 6 Jahren nochmal so massiv verschoben. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen die Antwort auf die Tatenlosigkeit und dieses sich verschließen den rationalen Argumenten gegenüber, dass es eben mit unserer Identität auch zu tun hat. Also das nehme ich bei mir selbst wahr, das nehme ich aber auch bei meinen Eltern total wahr, dass der Moment, nur die Straße vor dem Haus zu verändern, eigentlich ein zutiefst identitätszerstörendes Momentum auch hat, nämlich dieses Anerkennen von, ich kann nicht so weitermachen wie bisher und das, was wir gemacht haben, war falsch. Also, und das war politisch falsch und das ist systemisch falsch und da irgendwie dran zu gehen und hat ja nicht nur damit zu tun, dass ich irgendwie neue Symbole auf die Straße pinsel oder die Autos ausschließe, sondern das hat ja weiterführend viel größere Konsequenzen. Also ich kann eben nicht so weitermachen wie bisher und ja, ich glaube, das ist einfach, wenn das irgendwie anerkannt würde, und dann ist es eben doch psychologische Arbeit ab einem bestimmten Punkt. Also dann kommt zu dem Aktivismus wahrscheinlich noch irgendwie Traumatherapie dazu, irgendwie die nächsten Schritte gehen zu können. Und zwar sowohl bei den Aktivisti als auch bei denen, die irgendwie an Stellen sitzen, wo sie Schrauben drehen müssen, um Dinge zu verändern. Also mir fällt dann, ich habe das selber nie so ganz durchdrungen, dieses Thema, aber Thomas Hübel und dieser Ansatz kollektives Trauma heilen als Grundlage für verändertes politisches Handeln. Hast du dich mal mit Thomas Hübel beschäftigt?
Nee, noch nicht.
Ja, das ist, also da gibt's auch Pros und Cons und so, aber grundsätzlich arbeitet der halt über wahnsinnig kognitiv, super schlauer Kerl und dann irgendwie ganz viele so kleine, er hat schon sowas Guru-mäßiges, aber im Kern stimmt die Aussage total, dass wenn wir nicht anfangen, oder glaube ich, dass diese Aussage total stimmt, wenn wir im Kern nicht anfangen, als Gesellschaft unsere Traumata zu bearbeiten und nicht nur jeder für sich individuell, dann werden wir auch kollektiv scheitern. Das spüre ich total, aber ich sehe halt auch gleichzeitig nicht irgendwie den Willen. Ich kann mich total mit deinem Seufzen eins machen, dass die Antworten eigentlich da sind, aber die Bereitschaft, in diese Antworten hineinzuleben, eben nicht. So. Und das frustriert mich schon und führt bei mir auch dazu, dass ich schon auch sehr vieles hinterfrage. Also bis hin zu meiner Arbeit, die ich eigentlich als relativ sinnstiftend immer empfunden habe, und mittlerweile mich frage, ja, wozu mache ich das eigentlich? Weil ist es nicht vielleicht viel besser, irgendwie so eine Initiative wie K20 zu gründen und einfach fröhlich in Befindlichkeitsrunden Permakultur zu besprechen, weißt du? Also das jetzt mal so verkürzt darzustellen, aber ja. Wut und Hoffnungslosigkeit und Frustration. Und deswegen frage ich auch, ne, habt ihr sozusagen Supervision, die von außen zu euch kommt, um mit euch an genau diesen Themen zu arbeiten? Ne? Weil das, was ich von dir höre, weckt in mir natürlich irgendwie auch diese Sorge, dass all diejenigen, die sich gerade sehr aktiv für einen Wandel einsetzen, in kürzester Zeit verbrennen müssen, einfach weil die Systeme so resilient sind, dass es einfach nicht möglich ist, da irgendwie in einen Kontaktaustausch, geschweige denn einen transformatorischen Wandel zu kommen.
Deswegen töpfe ich jetzt mehr.
Ja. Okay. Ja, okay.
Ja, also ich ziehe auch schon auch viel Freude und Wirksamkeit natürlich aus dieser Rolle, auch David gegen Goliath. Und da steckt auch viel, also Energie oder so ein jung geblieben sein oder so. Ich bin ja noch jung, aber so ein Peter Pan-haftiges, Mensch, jetzt treten wir den alten Elefanten aber mal in den Popo Ding, und da Spaß. Oder wenn man sich zum Beispiel die Bilder aus Lützerath anguckt, von dieser Demo, und dann sind da diese ganzen Klimaaktivistis und Demo-Teilnehmenden, und gegenüber steht so der schwer bewaffnete Staat. Mhm. Ich finde, das sind da schon irgendwie Bilder, die sprechen doch eigentlich auch schon irgendwie darüber, wenn man jetzt denkt, man legt das jetzt ein paar Aliens vor, oder wir sagen irgendwie, in 50 Jahren wird das zur Bildbeschreibung im Geschichtsunterricht vorgelegt. Ja, da steckt ja schon ganz viel drin irgendwie, was eigentlich hier schiefläuft. So, ne, und wohin wir sollten. Und ich glaube, dass ja auch viele, viele Menschen, die eben sich bisher verweigern, Sachen irgendwie so in Frage zu stellen oder anders zu machen, und die noch ganz bequem in dem Modell funktionieren, was irgendwie uns seit 70 Jahren irgendwie so verkauft wird, dass die trotzdem innerlich in einer gewissen Sinnkrise sind. Ne? Also dieser große Widerstand gegen Transformation kommt natürlich zum einen daher, dass Leute mit Privilegien und Macht was zu verlieren haben, aber zum anderen auch, weil den Leuten doch klar ist, dass sich was verändern muss, dass es so nicht weitergeht. Und ich denke, dass zumindest für manche Menschen oder hoffentlich für viele auch ein neuer Sinn und eine neue Idee vom guten Leben dahinter stecken kann, zu sagen, okay, wir wollen das aktiv umgestalten und wir wollen Sachen anders machen, und was brauche ich eigentlich wirklich, um glücklich zu sein, und was macht eigentlich wirklich Spaß, und im Endeffekt sind das eben nicht die Konsumgüter und keine Ahnung, der neue Fernseher hat man heutzutage nicht mehr, ne? Aber der neue SUV, die neuen Tourenschuhe, sondern irgendwie, ich will irgendwie das Gefühl haben, gebraucht zu werden. Ich will das Gefühl haben, irgendwie wertgeschätzt zu werden, einen Unterschied zu machen, wirksam zu sein. Irgendwie, dass Leute irgendwie sagen, hey, toll, dass du da bist und so, und soziale, sichere Strukturen und so weiter. Und ich glaube, da steckt ja ganz viel Potenzial in solchen Dingen. Aber ja, dann sind wir in der psychologischen Arbeit.
Ja. Naja, und vielleicht gehört es auch einfach dazu, dass wir, und ich sage jetzt mal wir, obwohl wir nicht dieselbe Generation sind, aber dass wir jetzt Generationen kommen sehen oder diese bereits verkörpern in irgendeiner Form, deren Aufgabe es ist, den Finger in die Wunden zu legen. Und das ist halt einfach, ist halt ein Scheißjob. Aber der muss halt auch gemacht werden. So, ja. Ja, krass, weil ich alles, was du beschreibst, nehme ich natürlich auch wahr auf einer beruflichen Ebene, in einer leitenden oder begleitenden Funktion einer alteingesessenen Stiftung. Also genau diese Grabenkämpfe, über die wir gerade sprechen, sehe ich halt auch in dort aufbrechen. In einem Team von, weiß nicht, 15 bis 20 MitarbeiterInnen, wo ja unterschiedliche Mindsets gnadenlos jeden Tag aufeinanderprallen und einfach wahnsinnig viel Kraft kosten. So. Ja. Mhm. Lotte, ist das, wenn wir jetzt, wir nähern uns der magischen 1,5-Stunden-Marke, und ich finde es wahnsinnig spannend und inspirierend, mit dir zu sprechen. Wenn wir jetzt, was für ein Gefühl hast du zu diesem Gespräch? Beziehungsweise meine weitergehende Frage wäre, ist das schon das Ende dieses Gespräches oder sollte das irgendwie einen anderen Drive bekommen ganz zum Schluss?
Also ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass wir ehrlich oder dass ich zumindest ehrlich die Sachen artikuliert habe, in denen wir gefühlt gesellschaftlich gerade stecken. Ne? Es ist eben gerade unangenehm, es ist anstrengend und es ist irgendwie eine Krise, ein Umbruch da. Und ich weiß nicht, wie man das schön färben kann. Genau. Ich sehe aber eben auch total viel Potenzial, weil eben total viel richtig schlecht läuft. Und wie du sagst, die Lösungen sind schon ganz viel da. Und lass uns die angehen, lass uns die verändern und dem auch eben Zeit und Raum geben, zu sagen, okay, wir nehmen uns alle Zeit in unserem Leben, damit uns auch zu beschäftigen. Und es geht nicht, dass Leute sagen, oh, schön, dass ihr das macht. Hier hast du ein Schulterklopfen und irgendwie ein bisschen solidarische finanzielle Geldunterstützung und ich mache weiter mit meinem Leben, sondern wir müssen uns alle diese unangenehmen Fragen stellen und uns alle, soweit uns das möglich ist, damit beschäftigen, wie es anders geht. Mhm. Und natürlich Aho. Sehe ich trotzdem das viel. Ne?
Aho, also große Zustimmung.
Ja, und wir müssen natürlich für die Menschen das machen, die eben nicht in so privilegierten Situationen sind, die Leute, die sich andere Menschen und Kinder kümmern müssen oder die in sonst welchen prekären Lebenssituationen sind. Klar haben die jetzt gleich nicht gerade den Kopf dafür, aber genug Menschen, bestimmt auch viele Menschen, die diesen Podcast hören, können da schon ein bisschen Raum in ihrem Leben für freimachen.
Ja, das finde ich auch. Ey, die ihr da zuhört, mach mal ein bisschen Raum in eurem Leben frei dafür. ja, wirklich. Inklusive mir. Also ich muss mir da auch immer wieder an die eigene Nase fassen. Nicht irgendwie in diese Falle zu tappen, große Worte zu sprechen und dem Ganzen in keine Taten folgen zu lassen. Oder in diese Ambiguitäten so rein zu geraten, dass am Ende das, was ich tue, nicht mehr glaubwürdig ist. Oder das, was ich sage, nicht mehr glaubwürdig in meinem Handeln reflektiert wird. Es gibt eine letzte Frage, die ich dir stelle, auf die du dich auch vorbereitet hast und von der ich glaube, die Antwort schon zu kennen, weil es in diesem Podcast, hast du nicht von einem Zettel gerade irgendwie eine Textzeile abgelesen. Es ist die Frage nach dem Song, der dich begleitet bei deiner Arbeit, bei deinem Töpfern, was dich irgendwie, ein Song, der dich mit Kraft und Inspiration erfüllt. Gibt es da einen?
Ja, genau. Ich wünsche mir von Arbeitstitel Tortenschlacht nicht das Reibungslied, daraus habe ich zitiert, sondern Ich will. Mhm. Genau. Ich kenne das Lied aus dem bestmöglichen Kontext, in dem man Lieder kennen kann. Und zwar nicht irgendwie über Spotify oder im Original, sondern weil Freunde von mir das immer am Lagerfeuer gesungen haben. Okay. Genau.
Und magst du sagen, was ist es, warum magst du den Song?
Genau, zum einen heißt er, ich will niemals in Routine fallen, Schritt für Schritt, Füße schwer, kann ich das zusammen vom Text? Naja, auf jeden Fall eben nicht Teil des Systems sein, aber dann im Refrain heißt es, komm, wir bauen auf, was uns aufbaut, komm, wir packen es endlich an, ich weiß noch nicht wie, aber Fragen schreiten wir voran, komm, wir warten nicht auf bessere Zeiten. Und ich denke, dass ganz viel Hoffnung und wir packen das jetzt an und viel Energie, die mich total anspricht, weil also ich die auch immer wieder sehe in den Kontexten, in denen ich bin. Und ich glaube, dass wir die auch unglaublich brauchen, um nicht erdrückt zu werden von all dem, jetzt bin ich ganz emotional, aber von all dem Elend, das so ja um uns herum passiert.
Ja. Hey Lotte, danke. Vielen Dank für dieses Gespräch und für dein Teilen und für die Arbeit, die ihr macht. Genau, sehr inspirierend und danke.
Ja, danke für den Podcast.
Gerne. Bis bald im Europahaus werden wir uns wahrscheinlich wiedersehen.
Ja, nächste Woche bin ich wieder da.
Ja, ich weiß noch nicht, ob ich dann da sein werde, aber
ach, ja. Da bist du noch nicht wieder da, ja.
Aber ja, schön, dass du bei uns im Team bist. Was für eine große Bereicherung, dich da zu haben. Und genau. Nochmal danke und jetzt auch dann tatsächlich offiziell Ende der 53. Folge Diskutable Gespräche aus der Bildungsbehörde. Und tschüss.
Tschüss.